Ich lese den Bibeltext für die Predigt in Maleachi 2, Verse 10 bis 16 nach der Guten Nachricht Bibelübersetzung. Haben wir nicht alle denselben Vater? Hat nicht der eine Gott uns alle geschaffen? Warum handeln wir dann treulos aneinander und entweihen so den Bund, den Gott mit unseren Vorfahren geschlossen hat? In Jerusalem und im ganzen Land ist Abscheuliches geschehen. Männer von Juda haben Gott die Treue gebrochen. Sie haben Frauen geheiratet, die fremde Götter verehren und haben damit den Tempel des Herrn entweiht, den er liebt. Wer so etwas tut, dessen Nachkommen sollen aus dem Volk Jakobs ausgerottet werden. Er soll keine Söhne haben, die ihm beistehen und für ihn eintreten und dem Herrn, dem Herrscher der Welt, Opfer darbringen. Aber noch etwas Zweites muss ich euch vorhalten. Ihr überschwemmt den Altar des Herrn mit Tränen. Ihr weint und schluchzt, weil der Herr eure Opfer nicht annimmt und euch nicht hilft. Und dann fragt ihr, warum das? Weil der Herr als Zeuge und Richter gegen euch auftritt. Ihr habt eurer ersten Frau die Treue gebrochen, obwohl sie zu eurem eigenen Volk gehört. Dem Volk, mit dem der Herr seinen Bund geschlossen hat. Das tut keiner, in dem noch etwas von der Gesinnung dieses Bundes lebt. Denn solch einem Menschen liegt alles daran, Nachkommen hervorzubringen, die zum Volk Gottes gehören. Darum hütet euch vor eigensüchtiger Gesinnung und verstoßt nicht eure erste Frau. Der Herr, der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt: Ich hasse es, wenn einer seine Frau verstößt. Wer so etwas tut, der begeht ein Verbrechen. Lasst euch also warnen, keiner verstoße seine Frau.
Dankeschön. Ja, bei so einem Text, dann weiß man auch, warum Gast eingeladen wird. Genau, ihr habt gehört, mein Name ist Joel. Ich bin aus mittendrin in Cottbus. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass es einen mittendrin in Cottbus gibt. Ihr als Kirche seid Mutter. Es gibt eine junge Kirche in Cottbus und von dieser Kirche bin ich Teil. Ich bin vor ungefähr einem halben Jahr mit meinem Studium in Theologie fertig geworden und dann nach Cottbus gegangen und bin da jetzt als Trainee dabei. Das heißt quasi sowas wie Pastor in Ausbildung. Und darf euch jetzt mal besuchen, die Mutter. Und darüber freue ich mich. Also schön, dass ich hier sein darf. Und genau, wir haben es gehört, wir haben einen echt herausfordernden Text vor uns. Und bevor wir uns den mal ein bisschen gemeinsam anschauen, dann würde ich noch mal mit uns beten. Ja, guter Gott, himmlischer Vater, ich danke dir erstmal für diesen Text und für diesen alten Text. Und danke, dass du ein guter Gott bist. Und daran wollen wir festhalten und das wollen wir glauben und das wollen wir auch heute entdecken. Und ich bete, dass wir, indem wir etwas von dem, wie du bist und von dem, was dir wichtig ist, irgendwie darüber nachdenken, ja, bete ich, dass wir wirklich etwas von dir und von deinem Herzen wirklich dem näher kommen und dass du in vielleicht Fragen, Zweifel und Ängsten, in denen wir gerade stehen, ja, dass wir dir darin näher kommen können. Amen. Ich war jetzt die Woche am Montag, nachdem ich mich mit ein paar Freunden getroffen habe, waren wir auf dem Rückweg und ich war auf dem Rad unterwegs und dann stand auf einmal so an der Seite, an der Straßenseite, so ein junger Mann, keine Ahnung, vielleicht so Mitte 20, Ende 20, also so mein Alter und das Alter, wie viele von uns hier haben. Und er hat mir so von der Seite so zugerufen und zugewunken und mir signalisiert, ich soll doch mal anhalten. Und hat dann gefragt, ob ich ihm kurz bei was helfen kann. Er hat nämlich eine Kampfsporthalle gesucht, wo er jetzt gerade mal sich das erste Mal einen Kampfsport irgendwie anschauen wollte. Und das sollte irgendwie in der Nähe sein und die Leute haben ihn alle irgendwie in verschiedene Richtungen geschickt und er war gerade irgendwie überfordert mit seinem Handy und der Navigation. Also haben wir zusammen die Adresse rausgesucht. Und das Ganze war in der Nähe von meiner WG, das wusste ich nicht, aber also sind wir ein paar Meter zusammen denn da hingegangen zu diesem Kampfsportstudio. Und wir kamen so ins Gespräch und haben uns unterhalten Und das Ende des Gesprächs, was kam dabei raus? Sein Arzt hat ihm empfohlen, Sport zu machen. Sein Arzt hat ihm empfohlen, Sport zu machen, um sich abzulenken. Um sich abzulenken, um sich auszupowern, um Kopf frei zu kriegen. Denn er erlebt gerade eine schwere Depression. Und da steht er drin. Eine schwierige, schwierige Zeit. Und der Grund, warum es ihm gerade so geht, ist erlebte, erfahrene Untreue. Und das ist, wie wir gerade gehört haben, auch das zentrale Thema des Textes. Und das zentrale Thema des Textes, Untreue, das zieht sich irgendwie wie so ein roter Faden dahin durch. Und allein in diesen paar Versen kommt der Begriff 5-mal vor. Also wir werden immer wieder darauf hingewiesen. Und was wir heute Morgen mal machen wollen in den nächsten paar Minuten, ist uns einmal eine kleine Vorbemerkung irgendwie so ein bisschen vorschieben. Und dann wollen wir in drei Gedanken mal durch diesen Text durchgehen. Und das ist einmal die Untreue gegen Gott, die Untreue aneinander und die Treue Gottes. Und Malachis tolle Aufgabe, also ihr beschäftigt euch schon jetzt 3-4 Wochen oder so, glaube ich, mit Malachi, dem Propheten im Alten Testament. Und seine tolle Aufgabe war es, sich hinzustellen und genau die Punkte aufzugreifen, wo das Volk Gottes quasi vom Weg abgewichen ist. Gott und das Volk Israel, die haben schon eine sehr, sehr lange Geschichte. Also da ist schon einiges passiert irgendwie vorher. Und für einige von uns ist das vielleicht vertraut, was vorher passiert ist. Für andere von uns irgendwie ist da vielleicht ein bisschen eine Lücke, aber das ist kein Problem. Die Israeliten, die sind noch nicht so lange aus einer sehr, sehr schweren Zeit einer Gefangenschaft, einem Exil raus. Ja, und jetzt sind sie wieder frei. Sie sind wieder frei und denken so ein bisschen so, oh, jetzt, nachdem wir wieder frei sind, hey, jetzt sollten doch eigentlich alle großen Versprechen, die uns gemacht wurden und die Gott uns in dieser Zeit der Gefangenschaft gemacht hat, die sollten doch jetzt alle wahr werden. Ja, die großen Versprechen von Gerechtigkeit, von Frieden, da ist doch jetzt nach dieser Gefangenschaft der Moment und der Punkt, wo all das wahr werden soll. Aber davon passierte nichts. Ja, die Realität, in der sich das Volk befand, die sah irgendwie ein bisschen anders aus. Denn statt Gerechtigkeit war da Ungerechtigkeit und statt Frieden Korruption. Also die Wirklichkeit, in der sich das Volk jetzt zur Zeit des Textes irgendwie befand, die ließ im Vergleich zu den Erwartungen irgendwie, die das Volk an diese Zeit hatte, ließ ein bisschen was zu wünschen übrig. Und Malachis Aufgabe jetzt bestand darin und war insgesamt genau über diese Missstände und irgendwie über Irrwege, sowohl im religiösen Bereich als auch irgendwie im sozialen Miteinander, genau da den Finger drauf zu legen und nicht zu schweigen. Das zu benennen. Und die Bibel generell hat ja keine Angst davor, uns auch mal an Punkten zu korrigieren, uns mal zu kitzeln, uns zu ermahnen, uns herauszufordern. Und dass auch das ihr als Kirche euch dem zuwendet und dann irgendwie nicht die Augen vor verschließt, das finde ich sehr, sehr cool. Und das brauchen wir, glaube ich. Und mein Punkt vorweg ist, um den Weg irgendwie so ein bisschen für den Text zu ebnen auch, dass Ermahnung wie auch in diesem Text, zu der Malachi ja aufruft, die Ermahnung zur Treue, die Ermahnung Gottes kommen von der Überzeugung her, Gott meint es gut. Gott meint es gut. Und das ist die Brille, mit der ich und mit hoffentlich auch wir alle gemeinsam irgendwie so ein bisschen auch diesen Text lesen können. Also wenn Gottes Vorstellungen wie auch an Punkten mal ein Korrektiv bilden für mich und für deine Lebenswelt, dann ist das nicht in erster Linie, um uns mal so richtig schön einen reinzudrücken. Sondern dann geschieht das und dann passiert das aus der tiefen, tiefen Überzeugung eines Gottes, der es gut mit dir meint. Und sich herausfordern und hinterfragen und zurechtweisen zu lassen mit der Perspektive, dieser Gott, von dem in dieser Kirche hier, in diesen Räumen gesprochen wird, dieser Gott meint es gut mit dir und mit deinem Leben. Das ist der Weg, den wir auch in den nächsten Minuten mit diesem Text ein bisschen gehen wollen. Und dass dann vielleicht auch an Punkten irgendwie so ein bisschen das, was ich gut finde und das, was Gott sagt, das ist gut, dass das nicht immer auf derselben Seite steht, das ist nochmal eine andere Frage vielleicht dann, ja. Vielleicht kennen einige von euch die Schriftstellerin Rayna Wynn, wird die, glaube ich, ausgesprochen. Das ist so eine Schriftstellerin, die hat mittlerweile, glaube ich, 3 Bestseller geschrieben und so Reise-Lebensberichte. Sie verliert mit ihrem Mann ihr gesamtes Hab und Gut, ungerechtfertigterweise durch so einen Rechtsstreit. Ihr Mann steht vor der Diagnose einer tödlichen Nervenkrankheit. Und an diesem Punkt stehen die in ihrem Leben und sagen, okay, was haben wir denn jetzt eigentlich noch für eine Möglichkeit als, komm, wir packen die paar Sachen, die wir noch haben, zusammen und wir machen uns mal auf an die Küste in Irland oder Schottland und wandern einfach mal. Und wir wandern einfach mal los. Und in ihren Büchern beschreibt sie quasi so auf eine echt wunderschöne und fast schon irgendwie so ein bisschen auch poetisch anhauchende Art und Weise von dieser Wanderung und von diesen Erfahrungen auf dieser Reise. Und fasst das so ein bisschen zusammen mit einem Zitat, das ich euch gerne mal vorlesen würde. Ich glaube, das ist auch im Programmheft abgedruckt. Manchmal ist es der schwierigste Weg, der die größten Reichtümer bereithält. Und diese Aussage schreibt sie mit ihrer Geschichte. Und das heißt, wenn Gott sich gegen Untreue ausspricht, dann mit der Brille, dass dann Treue Reichtum zu finden ist. Und Gottes Aufruf und Ermahnung zur Treue ist dann nicht einfach nur irgendwie ein Verbot in so einem luftleeren Raum irgendwie, sondern in dem Aufruf zur Treue liegt ein Reichtum, liegt ein Schatz. Und den wollen wir heute ein bisschen ansatzweise vielleicht mal heben. Schauen wir mal in den Text rein, in die Verse 10 bis 12. Und das ist der erste Punkt, die Untreue gegen Gott. Und hier ermahnt quasi Malachi in diesen ersten Versen, zunächst einmal, indem er sich auf etwas bezieht, was für unsere Ohren jetzt heute hier in Potsdam vielleicht ein bisschen komisch klingt und ein bisschen aus der Zeit gefallen, ja. Denn er sagt, ihr lieben Israeliten, durch eure Praxis, nicht israelitische Frauen zu heiraten, seid ihr eigentlich mir als euren Gott gegenüber untreu. Und damit wendet sich Malachi hier gegen die sogenannte Mischehe. Und die Frage ist, wieso ist diese Mischehe eine Untreue Gott gegenüber und was hat das eigentlich für eine Relevanz für uns heute hier in Potsdam? Und ich weiß nicht, wie vertraut du mit dem ersten Teil der Bibel bist und mit dieser Geschichte, die vorher schon passiert ist von Gott und seiner Geschichte mit dem Volk. Aber bevor Gott dem Volk Israel ja Gebote und Aufgaben gibt und sagt, hier, das darfst du und das darfst du nicht und das sollst du und das sollst du nicht, davor setzt er es immer erst zu sich in Beziehung. Ja, das heißt, er setzt es zu sich in Beziehung, damit es sein Volk sein kann. Und für diese besondere Beziehung zwischen Gott und dem Volk benutzt die Bibel das Wort Bund. Und Bund ist genau diese Sprache der Bibel, um zu sagen, liebes Israel, ich bin nur dein Gott. Ich bin dein Gott. Und Israel, du bist mein Volk. Und durch das ganze Alte Testament hindurch zieht sich dann quasi die Geschichte rund um genau diesen Bund. Gott sagt Ja zu seinem Volk und das Volk sagt Ja zu seinem Gott. Aber dann wenden sich die Israeliten immer wieder ab. Sie wenden sich ab, kehren anderen Göttern zu, kehren wieder um zu Gott und kehren wieder ab, werden wieder untreu und so weiter. Das ist irgendwie so ein bisschen die Geschichte der ersten großen Hälfte der Bibel. Aber durch alle Höhen und durch alle Tiefen hindurch gibt Gott auf eine Art und Weise diese Bundesbeziehung des Volkes nicht auf. Er gibt es nicht auf, sondern er hört nicht auf, dafür zu kämpfen. Gott ist ein Gott, der sich den Dingen entgegenstellt, die diese Beziehung, die er mit seinem Volk hat und die er sich mit seinem Volk wünscht, bedrohen und untergraben. Und in dieser ersten Ermahnung Malachis geht es im Kern um genau diesen Bund. Ich lese nochmal den Vers 11. In Jerusalem und im ganzen Land ist Abscheuliches geschehen. Männer von Juda haben Gott die Treue gebrochen. Sie haben Frauen geheiratet, die fremde Götter verehren. Und damit haben sie den Tempel des Herrn entweiht, den er liebt. Das heißt, die Ehe mit einem Angehörigen einer anderen Volksgruppe ist im Alten Testament ist nicht etwa wegen der irgendwie ethnischen Zugehörigkeit des Partners irgendwie problematisch. Also das klingt völlig absurd so für uns, ja. Sondern im Kern wegen der konkurrierenden geistlichen Verpflichtungen, die damit einhergehen, die diese Person eben in die Ehe einbringen würde. Durch eine Heirat mit einer anderen Frau war die Gefahr groß, Gott selbst den Rücken zu kehren. Und was auch immer der Grund damals war, ja, für Israeliten irgendwie, ob das jetzt, wie manche Leute sagen, okay, das war ein Frauenmangel oder das war irgendwie ein finanzielles Interesse, reich zu heiraten, das Problem bleibt. Diese Mischehe, die rüttelt an dem festesten Fundament, an der engsten Beziehung, dem Bund mit Gott selbst. Und Gottes Absicht mit dem Volk war, dass es zu ihm gehört. Gottes Absicht mit dem Volk war, dass es zu ihm gehört. Es war sein Volk. Gott hat es auserwählt, um sein Volk zu sein. Ein besonderer Segen, auch damit denn für die Welt. Und das Verbot, das Gott ausspricht, das schützt quasi genau diesen Rahmen. Und die Geschichte zeigt des Volkes Israel, genau das war notwendig. Genau das war notwendig, denn es gibt viele, viele Punkte in der Geschichte des Volkes, wo genau das schiefgegangen ist. Also über einen prominenten König im ersten Teil der Bibel, da heißt es in 1. Könige 11, Vers 4, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, sodass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit Jahwe, seinem Gott, war wie dieses Herz seines Vaters David. Und damit merken wir dann relativ schnell, dass, okay, hier mit diesem vielleicht erstmal komisch klingenden Verbot der Mischehe geht es vielleicht doch nicht einfach nur um irgendein Randthema. Sondern wenn als Konsequenz die Abkehr vom Wichtigsten und Schönsten, nämlich Gott selbst, steht, dann ist dieses Verbot nicht einfach nur irgendein Randthema. Untreue durch Mischehe ist nicht so schlimm, oder? In dem Fall Israels war es schlimm. Denn sie betraf im Kern die wichtigste und schönste und wertvollste Beziehung, nämlich die Beziehung zu Gott selbst, die dieses Volk Israel hatte. Was heißt das für uns? Das heißt, was immer du und ich in deinem Herzen und in deinem Leben Raum geben, das wird auch dein Herz und dein Leben haben. Was immer du in deinem Herzen und in deinem Leben Raum gibst, wird auch dein Herz und dein Leben haben. Das war im Jahr 400 vor Christus so. Und ich glaube, das ist auch noch im Jahr 2022 in Potsdam genau so. Das heißt, heute kann ich doch wohl heiraten, wen ich will, oder? Ich meine, wenn ihm oder ihr das gefällt, wenn mir das gefällt, dann sind wir beide glücklich und das schadet am Ende doch niemandem, oder? Für diejenigen von uns, für die Beziehung und Partnerwahl vielleicht gerade ein aktuelles Thema ist, eine Frage, die uns Malachi, glaube ich, mit seinem Prinzip mit auf den Weg gibt. Inwiefern schützt und fördert deine Beziehung mit einem möglichen Partner, der natürlich unser Leben beeinflussen wird, diese wichtigste und schönste Beziehung mit Gott selbst? Also vorausgesetzt, diese Beziehung ist dir wichtig. Und vom generellen Reden der Untreue des Volkes am Bund Gottes mit seinem Volk, spitzt Malachi das nun in den weiteren Versen dann quasi auf eine Art und Weise zu, auf die Untreue in Ehe. Und damit sind wir beim zweiten Punkt in den Versen 13 bis 16, der Untreue aneinander. und gleichzeitig direkt in der Lebenswelt von vielen, vielen Leuten. In der Lebenswelt von sehr vielen Leuten. Und ich begebe mich irgendwie auch auf eine Art und Weise auf dünnes Eis, würde ich mal sagen. Denn ich weiß, dass Sätze wie in Vers 16, ich hasse es, wenn einer seine Frau verstößt. Das sind harte Verse, mit der uns die Bibel konfrontiert. Harte Verse in einem sehr, sehr sensiblen und auch in einem sehr, sehr schmerzhaften Thema. Und wenn wir uns gleich diese Ermahnung Malachis gegen die Untreue aneinander anschauen und wenn wir uns dieses starke Plädoyer für die Treue anschauen, dann möchte ich das nicht machen ohne ein Zugeständnis. Ein Zugeständnis einer vielleicht auch größeren biblischen Perspektive, die vielleicht jetzt aus dem Text nicht so ganz hervorgeht, aber ich glaube, dass nie als erste, zweite, dritte oder vierte Lösung, aber auch christliche Ehen können scheitern. Und wenn das geschieht, dann sind wir damit konfrontiert mit der schmerzhaften Realität einer Welt, in der Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Und es gibt unmenschliche Realitäten, unter denen Männer und unter denen Frauen und unter denen Kinder in Ehen leiden. Vielleicht hier aus dem Raum, vielleicht aus unserem Umfeld. Und wenn das irgendwie gerade bei jemandem der Fall ist und das erlebt wird oder erlebt wurde, dann tut mir das erstmal sehr, sehr leid. Und ich wünsche dir Leute an deiner Seite, mit denen du gemeinsam mit genau diesem Schmerz ringen kannst. Und dass dieser Schmerz auch hier in der Kirche Platz und Raum findet. Und weil das ein Thema ist, was meine Lebenswelt irgendwie an Punkten nur wenig berührt, habe ich im Vorfeld mit Leuten gesprochen, denen ich vertraue und die gerade selber durch eine Scheidung hindurchgehen. Und wir haben uns über die Predigt ausgetauscht und wir haben uns darüber unterhalten. Und da ist mir erstmal nochmal bewusst geworden, wie dünn dieses Eis dieses Themas wirklich ist. Und ein Satz ist mir hängen geblieben. Er hat gesagt, oh Joel, du brauchst gar nicht darüber sprechen. Ich weiß, dass es falsch ist. Und ich glaube, solche Gedanken, das sind kein Einzelfall. Und so Sätze, die tun mir als jemand, der Kirche liebt und der das Evangelium liebt, tun diese Sätze weh. Denn ich denke, sie sind auch ein Ausdruck und ein Zeichen davon, was für eine Kultur wir in Kirchen prägen mit genau so einem sensiblen Thema. Und das sage ich jetzt so, ohne euch zu kennen. Und ich glaube, genau deswegen traue ich mich auch nur, das zu sagen. Und deswegen ist eine Frage, die mich im Vorfeld beschäftigt hat, wie können wir darüber reden, ohne dass jemand nach Hause geht und sich schlechter fühlt, als er es vielleicht sowieso schon tut? Und wie können wir natürlich auch an Ermahnung festhalten, ja, aber nicht ohne die Befreiung, die doch im Evangelium immer wieder da ist, loszulassen? Wie kann das geschehen? Ich war die Tage in meiner Heimat, ich komme ursprünglich aus Norddeutschland, und war da unterwegs und habe Freunde und Familie besucht. Und unter anderem war ich bei meiner Schwester. Und wir waren mit meinem Neffen, der ist so knapp über 2 oder so, waren wir unterwegs am Strand, eine Runde spazieren. Und dann hat meine Schwester mich wieder zum Bahnhof gefahren. Und mein Neffe, das ist ein ganz, ganz fröhlicher und wir lachen super viel zusammen und wir haben echt viel Spaß zusammen und wir haben eigentlich immer echt eine gute und eine tolle Zeit zusammen. Aber mein Neffe hat eine Angewohnheit. Wir sind gerade so auf dem Parkplatz gefahren vom Bahnhof und kurz bevor das Auto stoppt, lacht mein Neffe noch einmal. Und kurze Zeit später kann man dann sehr, sehr deutlich sehen, was es an der Kita zum Mittag gegeben hat. Das heißt, er übergibt sich dann immer. Und in dem Moment In dem Moment war ich erstens froh, dass ich mit dem Zug weiter musste. Und zweitens ist das kein Moment, der meiner Schwester oder meinem Schwager irgendwas bringt. Ja? Wo sie sich denken, super, das lohnt sich ja jetzt gerade richtig mit so einem 2,5-Jährigen hier. Toll. Aber ich würde sagen, dass mit einer großen Selbstverständlichkeit zwischen Eltern und Kindern in der Regel nicht die eigene Selbstverwirklichung oder dass es dem Einzelnen gerade was bringt im Zentrum steht, sondern in der Regel mit einer Selbstverständlichkeit die Beziehung selbst. Und was wir für fast selbstverständlich halten in Bezug auf Eltern und Kindern, das nennt die Bibel auch in Bezug auf Ehe wieder den Begriff Bund. Volle Liebe, volle Intimität und gleichzeitig volle Verbindlichkeit, volle Verpflichtung Hand in Hand. Und wenn wir uns Gedanken über den Malachi-Text machen, ist genau das die Herausforderung und Ermahnung, glaube ich. Denn genau an diesem Bund, genau an dieser Verpflichtung zueinander wird gerüttelt, wird geschüttelt. Und vielleicht wie auch viele von uns war ich in den letzten Jahren auf einigen Hochzeiten unterwegs. Hochzeiten von verschiedensten Leuten, einige kirchlich geprägt, einige gar nicht kirchlich geprägt. Und jede Hochzeit hatte, glaube ich, in all ihrer Unterschiedlichkeit natürlich, die es zu betonen gilt, jede Hochzeit ist einzigartig. Ja. Wenn du verheiratet bist, deine Hochzeit war einzigartig. In all dieser Unterschiedlichkeit gibt es, glaube ich, einen gemeinsamen Nenner. Den Wunsch nach einem ernst gemeinten, bis dass der Tod uns scheidet. Egal, was deine Prägung ist. Also ich habe zumindest bisher noch niemanden kennengelernt, ja, der dieses Abenteuer eingeht, der das Fest feiert und am Ende sagt, so, und jetzt wollen wir mal gucken, wie lange das Ganze so hält. Treue ist einfach ein entscheidender und wichtiger Wert für Menschen. Selbst ich habe im Vorfeld ein bisschen gegoogelt und wenn man in Potsdam bei den Stadtwerken Tarif abschließt, selbst da gibt es einen Treue-Tarif. Also Treue ist tief verankert. Und ihr könnt ja mal überlegen und in euer Umfeld schauen und vielleicht gucken, aber ich würde sagen, dass fast alle Menschen sehnen sich am Ende doch irgendwie nach einem starken und vor allem nach einer dauerhaften Beziehung. Da hat sich trotz den vielen, vielen Entwicklungen, die auch so die letzten 100 Jahre vielleicht so an Punkten bestimmt haben, irgendwie, glaube ich, auch doch nicht so viel verändert. Ja? Das Problem ist, der Wunsch hat sich vielleicht nicht verändert. Der Wunsch nach einer dauerhaften Beziehung hat sich wahrscheinlich nicht verändert. Aber die Fähigkeit zu genau diesen Beziehungen wird immer mehr angegriffen. Politiker, Fußballtrainer, Popstars leben uns das vor. Wir bilden uns viel auf unsere eigene Freiheit ein. Wir sind doch irgendwie am Ende auch froh, dass wir vielleicht an vielen Punkten die spießigen 50er hinter uns gelassen haben. Und seit der sexuellen Revolution wird die Stimme in unserem Umfeld und vielleicht auch in dir und in mir lauter, die uns sagt, um ein vollkommener Mensch zu sein, um Erfüllung zu haben und um beziehungsmäßig eine wirklich emotionale, tiefe Intimität zu entwickeln, brauche ich und muss ich die maximale Freiheit haben. Die maximale Freiheit haben, zu tun und zu lassen, das, was ich will. Und ich glaube, genau diese Luft, die wir atmen, die konfrontiert Malachi mit seinen Worten. Vers 15. Darum hütet euch vor eigensüchtiger Gesinnung und verstoßt nicht eure erste Frau. Nicht immer diese maximale Freiheit als Ideal, sondern vielleicht doch der Bund. Tim Keller, ein Pastor im Ruhestand aus den USA, der mit seinen Gedanken ja auch, glaube ich, sehr, sehr prägend war hier für diese Kirche, ist mit keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten Ehe mittlerweile, hat er mal Folgendes gesagt. Dieser Bund bindet mich gewissermaßen an einen Mast, bis ich wieder klarer denken kann. Es hält mich in der Beziehung fest, wenn die Gefühle nachlassen und sie werden nachlassen. Eine Konsumbeziehung, also eine Beziehung, in der es immer nur um mich geht und um die Frage, was bringt mir das Ganze jetzt, kann diese unvermeidlichen Lebenskrisen unmöglich überstehen, weil ja keiner der Partner am Mast festgebunden ist. Die Vorstellung des Bundes, die Vorstellung, an einem Mast festgebunden zu sein, trifft auf eine harte Realität. Denn auf einmal fragt man sich wahrscheinlich, wieso und woher kommt das, dass wir auf einmal irgendwie doch nicht mehr miteinander klarkommen? Wo kommen auf einmal die Konflikte her, die wir täglich erleben? Warum klappt das mit dem Versöhnen irgendwie doch nicht mehr so gut nach den Jahren? Was mit der abgehanden gekommenen Liebe irgendwie zwischen uns passiert? Wo ist sie hin? Und am Ende vielleicht doch irgendwann auch die Frage, macht das Ganze noch einen Sinn? Macht das noch einen Sinn, es erneut und weiter zu versuchen? Fragen zu einem Thema, die uns ans Herz greifen und an die Nieren gehen und gleichzeitig nicht immer schwarz-weiß sind. Ein Thema, das unsere tiefste Sehnsucht trifft, bei dem wir sogleich so tief verletzbar werden. Und das Thema, bei dem kaum einer ohne Narben und irgendwie ohne Wunden davon kommt. Und in all dem Wissen darum, dass sich der andere ändert, in dem Wissen, dass sich die Lebensumstände ändern, in dem Wissen, dass irgendwie eine unbekannte Zukunft auf uns wartet, ermahnt und erinnert Malachi in diesem Text an dieses ursprüngliche Ja und sagt, brich da nicht aus, bleib quasi an diesem Mast, entdecke den Reichtum der Treue. Und wer könnte das schöner formulieren als die Beatles? Wobei die Beatles, und ich glaube, ihr habt das Zitat auch in eurem Programmheft, die formulieren das quasi als Frage. Und Malachi würde da eine Zusage draus machen. Und ich habe das jetzt mal sinngemäß irgendwie die Zeile, ihr könnt die nachlesen, übersetzt. Da heißt es, wenn ich älter werde und mein Haar verliere in vielen Jahren, wirst du mich noch brauchen, wirst du dich noch um mich sorgen, wenn ich 46 bin. Wirst du? Nicht 46? 64. Sorry. Gut, dass ich nicht die englische Übersetzung mache. Wirst du? Und Malachi sagt, an diesem Mast gefesselt, ja, du wirst. Ja, du wirst. Und wie kann das im Alltag aussehen? Was können wir damit machen? Ich habe keine Ahnung. Weil ich bin nicht verheiratet, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber eine zentrale Frage, glaube ich, wieder, die uns Malachi mit auf den Weg gibt, ist vielleicht, was ihr überlegen könntet, wenn ihr verheiratet seid, durch was für ein Verhalten beschützt du diesen kostbaren, diesen dir anvertrauten Bund? Also zum Beispiel Pastoren, die ich sehr, sehr schätze und die viel unterwegs sind, auch auf Reisen, ist vielleicht jetzt nicht so ein Beispiel, was uns alle betrifft, aber was machen die? Die gehen zum Beispiel nie alleine auf Reisen, sondern immer mit Leuten zusammen, irgendwie mit Freunden zusammen, mit Familien zusammen. Warum machen sie das? Für sie ist das ein Zeichen, genau diesen kostbaren und wertvollen Bund zu schützen. Und wenn wir das machen, dann ist das kein Zeichen von Schwäche, sondern dann ist das ein Zeichen von Stärke. Und damit sind wir dann auch irgendwie beim letzten Punkt. Denn in all unserer Untreue gegen Gott, in all unserer Untreue aneinander, die in unserem Leben reißt und als Realität manchmal vielleicht auch droht, uns zu zerreißen. Wo sind da die guten Nachrichten? Wo sind da die guten Nachrichten? Ich glaube, die gute Nachricht ist, dass Gott trotz allem niemals aufgibt. Gott ist kein Gott, der aufgibt, wenn es um dich oder um mich geht. Und Malachi als letztes Buch im Alten Testament öffnet auch auf eine Art und Weise die Türen zum Neuen Testament. Und in all unserem Suchen, in all unserer Sehnsucht nach Treue, tritt hier jemand auf, der wirklich bleibt. In Jesus Christus läuft ein Bräutigam ein und betritt die Bühne, der wirklich und wahrhaftig vollkommen treu ist. Den Weg der Treue bis zu Ende gegangen ist. Denn er hat am Kreuz gezeigt, wie sehr der schwierigste Weg die größten Reichtümer bereithält. Und damit ebnet er uns auch auf eine Art und Weise einen Weg, dem es gilt nachzuahmen. Jesus reißt seine Hände nicht in die Luft und wendet sich ab, trotz all den Gründen, die ich ihm doch immer und immer wieder gebe. Und er ist derjenige, der am Kreuz hängt und den Preis für alle Untreue in meinem harten, harten Herzen bezahlt hat. Und wenn wir den Schmerz von Untreue erleben und das Gefühl haben, aufgrund von erlebter Untreue krank zu werden, wie der Junge, den ich am Anfang getroffen habe, da von dem Beispiel. Und wenn vielleicht der Frust und die Sehnsucht in deiner Partnerwahl wehtut, oder wenn uns die Worte ausgehen für Menschen in unserem Umfeld. Jesus ist nicht nur derjenige, der den Preis für alle Untreue in meinem harten Herzen bezahlt hat, sondern er ist auch gleichzeitig derjenige, der selbst Untreue erlebt hat und darunter gelitten hat. Gott selbst kann in Malachi zur Treue ermahnen, weil er selbst durch den Schmerz der Untreue hindurchgegangen ist. Gott beschreibt seine Beziehung zu seinem Volk auch als Ehe und das Abwenden des Volkes als Ehebruch, den er erlebt hat. Und wenn du dich mit deinem Schmerz der Untreue an Gott wendest, wendest du dich an jemanden, der deinen Schmerz nachvollziehen kann. Du wendest dich an jemanden, der deinen Schmerz nachvollziehen kann und der selbst diesen Schmerz durchlitten hat. Und meine Frage an uns alle ist, gibt es eigentlich stärkere Arme, in die wir laufen können, wenn wir genau das erleben? Ich bete zum Abschluss. Guter Gott, himmlischer Vater, Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du wirklich derjenige bist, der treu ist. Und ich danke dir, dass du in und durch das Kreuz hindurch den Preis der Untreue bezahlt hast und dass du es weißt, wie es sich anfühlt, Untreue zu begegnen. Und ich bete, dass was auch immer das gerade mit unserem Herzen macht, wenn wir hier sitzen, dass uns das nachgeht und dass wir vor allem über unsere Gottesvorstellung nachdenken und nachsinnen können und dass darin auch eine Einladung ist, genau in diese Arme zu laufen. Amen.